Und dann habe ich tatsächlich ein einziges Mal in unserem gesamten Leben gesagt, so jetzt gibt es die Höchststrafe, jetzt wird mediiert. Das würde mich natürlich auch nochmal interessieren. Du bist ja einerseits Sohn des Ausbilders gewesen und andererseits auch mit Abstand der Jüngste damals. Ich glaube, die Nächste war vielleicht 30 Jahre alt oder so, die meisten um die 40 und älter. Wie ist dir damit eigentlich gegangen, so mit 20 Jahren bei mir in der Meditationsausbildung zu sein? Ich habe was gemacht, wo ganz viele Kollegen mir davon abgeraten haben. Kommunikativ stark sein hat natürlich Vorteile, aber es ist natürlich auch eine Form von Macht, die man als Eltern ausüben kann. Naja, wenn ich weiß, dass der andere sich auch engagiert und für die Sache brennt, dann vertraue ich darauf, dass ich mir nicht allein den Arsch aufreiße und ich nicht ausgenutzt werde, so ungefähr. Ausreichend Verantwortung heißt sowas wie, Vorgesetzter sagt, das ist deine Aufgabe, wir sehen uns in ein oder zwei Wochen wieder. Bis dahin, mach dein Ding, so ungefähr.
Das ist eine viel größere Hürde, als wenn man zu viert nebeneinander auf einem Schreibtischblock sitzt und sich mal kurz zwischen dem Bildschirm durchhängt und sagt, kannst du einmal kurz rumkommen und einmal auf den Bildschirm gucken? So.
Wie war das für dich eigentlich, Sohn eines Mediators zu sein?
Mediation Mindset. Konflikte nachhaltig klären. Der Podcast von und mit Tilman Metzger.
Hallo Julian, moin moin.
Hallo Tilman.
Ich freue mich, dich zu sehen, wieder mal. Zuletzt haben wir es ja gestern tatsächlich gesehen, als dein Sohn sozusagen aus dem Waldkindergarten sich verabschiedet hat. Wahrscheinlich, wer jetzt das Video eingeschaltet hat, denkt sich, die sehen sich vielleicht ein bisschen ähnlich. Gestern hat mich jemand gefragt, ob ich dein großer Bruder wäre. Das hat natürlich meinen Tag unglaublich aufgewertet. Tatsächlich bist du mein Sohn Johann, 32 Jahre alt. Und ich bin fast 62. Du bist schon in meinen Social-Media-Aktivitäten schon unterwegs gewesen, als der kleine Junge, zwischen dem ihm und seinem Bruder ich mediiert habe. Und der LinkedIn-Post, den ich dazu gemacht habe, das war der mit Abstand erfolgreichste Post mit 5.500 Impressionen und 116 Likes. Und wir haben ein Video gemacht, auch einen Podcast, in dem sozusagen diese Geschichte erzählt wurde, über dich und deinen Bruder und wie ich da zwischen euch beiden mediiert habe. Ich gucke gerade noch mal eben rein. Der heißt, wie du wirklich unparteiisch bleibst, auch wenn dein Bauchgefühl längst Partei ergriffen hat. Also sozusagen auf diese Weise kennen dich vielleicht manche schon. Und schön, dass du hier mal jetzt in 2D und in Bewegung dabei bist.
Danke für das Intro. Ja, da freue ich mich, dass der kleine Junge mit dem gelben Ball, jetzt als großer Junge ohne gelben Ball, einen Podcast-Auftritt machen kann. Das ist natürlich was Besonderes irgendwie das erste Mal. Das ist das erste Mal für mich generell, dass ich einen Podcast mache. Von daher spannende Erfahrung, das dann direkt das erste Mal mit seinem Vater zu machen. Und ja, freue mich darauf, was jetzt kommt.
Ja, super. Ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Wir kommen ja später nochmal zu dem fachlichen Teil. Also das ist ja im Grunde hier ein sogenannter edukativer Podcast, wo es im Wesentlichen um Kommunikation, Mediation, Konfliktführung geht. Und du hast ja eine Masterarbeit geschrieben, du hast Psychologie studiert und hast eine Masterarbeit geschrieben zum Thema offene und ehrliche Kommunikation, Vertrauensaufbau in der remoten Arbeit, also Online-Zusammenarbeit. Und das hast du gemacht, bevor Corona war tatsächlich. Aber das ist nur ein kleiner Teaser, dazu kommen wir später, zu diesem fachlichen Teil. Davor würde ich tatsächlich nochmal ganz kurz zurückspringen zu uns, als du 10 Jahre alt warst ungefähr und dein Bruder Robert 7 Jahre alt war und ich war davon genervt, dass ihr über Monate über diesen gelben Ball, also in meiner Wahrnehmung gestritten habt, wahrscheinlich war es gar nicht so oft, aber ihr wart eigentlich total friedliche Kerle, aber dieser Ball, immer wieder mal habt ihr euch darüber gerangelt und gestritten und dann habe ich tatsächlich ein einziges Mal in unserem gesamten Leben gesagt, so jetzt gibt's die Höchststrafe, jetzt wird mediiert. Und da habe ich ja wirklich tatsächlich eine komplette Mediation mit Auftragsklärung und mit Doppeln und mit allem und mit Feedback von vorne bis hinten durchgeführt. Und zu meiner ganz großen Überraschung habt ihr danach über den Ball nicht mehr gestritten. Ich weiß nicht wirklich warum, ob ihr gedacht habt, bloß nicht nochmal Mediation oder was der wahre Grund war, aber jedenfalls, es scheint irgendwas verändert zu haben. Interessiert mich natürlich nach diesem langen Intro, wie war das für dich eigentlich, Sohn eines Mediators zu sein? Ich bin ja schon als 20-Jähriger unterwegs gewesen, ich bin Vater geworden mit dir, als ich 30 war. Also ich war ja wirklich schon mittendrin in der Mediationsarbeit, als du kamst. Und ich weiß gar nicht, ob das für dich überhaupt irgendeine Rolle gespielt hat. Und wenn ja, wie?
Also ich glaube, es hat sich normal angefühlt. Also es war jetzt auch, wenn es damals ja, glaube ich, noch nicht so verbreitet war, fand ich es jetzt eigentlich nicht. Also hat sich das immer normal angefühlt, dass das, was mein Papa macht, dass der irgendwie Mediator ist. Und ich glaube, zu Hause im Alltag habe ich das vor allem tatsächlich in Erinnerung, dass es relativ friedlich war. Ich habe mir auch schon versucht, Gedanken darüber zu machen, ob das jetzt sozusagen daraus mitkommt oder ob das irgendwie allgemein irgendwie eine relativ harmonische Familienkonstellation ist, was ich insbesondere mit meinem Bruder Robert, der ja knapp 4 Jahre jünger ist als ich, ob wir da einfach insgesamt einfach immer ein gutes Verhältnis hatten. Aber ja, also grundsätzlich erinnere ich mich an wenig Konflikte, lustigerweise. Also es könnte jetzt irgendwie sein, dass die Erinnerung ist, dass ich irgendwie ständig mich an vergleichbare Situationen erinnern könnte, wo du irgendwie zwischen uns vermittelt hättest. Die besagte legendäre Mediation um den gelben Ball habe ich schemenhaft auf jeden Fall vor Augen, auf jeden Fall. Also ein paar Erinnerungen daran sind auf jeden Fall da. Aber ansonsten habe ich vor allem immer das Gefühl gehabt, dass ich im Vergleich zu anderen Gleichaltrigen immer das Gefühl hatte, dass ich mich wenig streite oder dass ich wenig Konflikte habe, wo es schwierig ist, im Nachhinein zu sagen, woran das lag. Aber also daher war das so als Sohn so ganz normal und vielleicht indirekt positiv, dass ich sage, dass ich wenig Erinnerungen an negative Konflikterfahrungen habe tatsächlich.
Ja, spannend. Ja, also es ist ja auch meine Erinnerung, dass ihr wirklich, wirklich wenig gestritten habt, ihr beiden. Also das ist natürlich schwer, eine Kausalität herzustellen, das sehe ich auch so. Ihr habt einfach wunderbar miteinander gespielt und habt ganz viel geteilt. Und da, wo es da mal Stress gab, habt ihr es meistens irgendwie ausgehandelt und ausgedealt. Was ich so erinnere, dass du natürlich als Kleiner, so mit 1-2 Jahren, das ist ganz normal, dass dann auch mal so ein Kind sich auf den Boden schmeißt und schreit, weil er irgendwas will oder nicht will. Also das kam schon mal vor. Und ich erinnere noch sehr gut den Moment, ich habe natürlich versucht und wir haben versucht auch argumentativ, wir haben versucht darüber zu reden, also warum haben wir dies und warum haben wir das nicht und so weiter, wir haben versucht darüber zu reden und ich erinnere mich noch sehr genau an diesen Moment, wo du, ich weiß nicht was, vielleicht 3 Jahre alt, wo du gewissermaßen dieser Erzählung gefolgt bist und dir was hast erklären lassen und dann dich dann da gefügt hast und ich habe so innerlich gedacht, ach Mensch, also ich glaube, Johann, wenn du dich weiter auf den Boden schmeißt und brüllen würdest, würdest du wahrscheinlich mehr erreichen. Also das war so dieser Übergang, den ich mal so gemerkt habe und habe gedacht, wow, ja, also dieses kommunikativ stark sein hat natürlich Vorteile, aber es ist natürlich auch eine Form von Macht, die man als Eltern ausüben kann, würde ich mal denken. So.
Mhm. Ja, bestimmt, das kann gut sein. Also, dass sowas damit reinspielt. Was mir eben noch so ein bisschen mit eingefallen ist, noch zusätzlich zu dem, was du gefragt hast, von dem, wie es so ist, was ich schon wahrnehme, ist, dass ich das Gefühl habe, dass ihr uns, also dass du und Himmler als mein oder unsere Eltern, dass ihr uns so viel, würde ich sagen, viel Empathie mitgegeben habt. Das ist vielleicht was mit reinspielt. Also das ist schon was, dass ich das Gefühl hatte, dass ich auch mich schon, als ich noch Jugendlicher war oder so, dass ich das Gefühl hatte, dass ich sehr gut Verbindungen mit vielen verschiedenen Leuten aufbauen konnte und dass ich das Gefühl habe, dass ich irgendwie eine relativ gute Fähigkeit habe, verschiedene Menschen zu verstehen und zu merken, was ihnen wichtig ist und so ein bisschen, wie sie ticken und mich auch einfach offen für die Menschen zu interessieren. Und ich glaube, das ist so ein bisschen jetzt gerade, wo es noch so ein bisschen nachgehallt hat, diese Frage von, wie ist es so oder indirekt, was hat mir das vielleicht auch mitgegeben, dass ich das Gefühl habe, dass das auf jeden Fall immer was ist, was mich auch mit beschäftigt hat, so oder was ich, glaube ich, mit euch zuschreiben würde, dass das, glaube ich, was ist, was ihr in eurer Erziehung oder vielleicht durch deinen beruflichen Hintergrund auch vielleicht einfach uns so ein bisschen mit auf den Weg gegeben hast.
Ja, klar, und Irmla ist sicherlich auch, sie ist ja Lehrerin für geistig Behinderte und insofern, da ist natürlich auch Empathie ein wichtiger Punkt. Was mir auch noch eingefallen ist, ist, dass dann irgendwann, als du dann, ich weiß nicht, wie alt warst, so 12 vielleicht, 13, ich weiß gar nicht mehr, aber irgendwann habe ich gemerkt, dass diese Art, wir argumentieren, wir versuchen zu diskursiv zu erklären, weshalb wir was wollen, weshalb wir es nicht wollen, dass du das dann übernommen hast. Also irgendwie habe ich es irgendwann dann wahrgenommen, der nächste Schritt war, dass du deine Brainpower und deine empathische Power genutzt hast, um argumentativ zu begründen, warum nun das, was du jetzt gerade wolltest oder nicht wolltest, eigentlich berechtigt war. Also auch diesen Schritt, ich weiß leider das Beispiel nicht mehr, aber die habe ich sehr bewusst wahrgenommen. Ich so, uiuiui, so jetzt das Universum schlägt zurück sozusagen, die Argumentationsweise und so. Fand ich sehr spannend, also schon auch sehr argumentationsstark dann auch irgendwann und gut dabei auch was ja, finde ich, nicht ein super rebellisches Kind, gar nicht. Aber irgendwie, klar, jeder Jugendliche hat so seine eigenen Ideen, wie es geht und wie es nicht geht. Und ich habe dann gemerkt, okay, das habe ich jetzt davon, vom Argumentieren. Mein Sohn argumentiert auch.
Das hat er gelernt, ja.
Das hat er gelernt, genau. Ja, und einer der nächsten Schritte, wir wollen ja gar nicht so lange in der Kindheitsgeschichte drin herumwühlen. Der nächste, finde ich, auch bemerkenswerte Schritt war ja, ich habe was gemacht, wo ganz viele Kollegen mir davon abgeraten haben. Also ganz viele Kollegen, als ich denen gesagt habe, dass ich das mache oder gemacht habe. Was? Das hast du gemacht? Also wirklich viele Kollegen, also Ausbilder in Mediation, haben das sehr, sehr komisch gefunden, dass du tatsächlich bei mir in Ausbildung warst. Also du warst ja bei mir in Mediationsausbildung ganz normal, nach dem Standards des Bundesverband Mediation e.V. Das war auch Klärungshilfe damals schon. Und später dann ja auch dein Bruder Robert, der ist dann ja auch später in der Ausbildung gewesen. Da warst du, glaube ich, 20 ungefähr, ne? Das ist also vor 12 Jahren gewesen, meine ich, so kurz nach der Schule war das, ne? Ja. Und das würde mich natürlich auch nochmal interessieren. Du bist ja einerseits Sohn des Ausbilders gewesen und andererseits auch mit Abstand der Jüngste damals. Ich glaube, die Nächste war vielleicht 30 Jahre alt oder so, die meisten um die 40 und älter. Wie ist dir damit eigentlich gegangen, so mit 20 Jahren bei mir in der Mediationsausbildung zu sein?
Ich glaube, am Anfang war es so ein bisschen Überwindung. Das, was ich auf jeden Fall in Erinnerung habe, dass so das, bevor ich das erste Mal hingefahren bin zu diesem langen Wochenende, dass da natürlich so ein bisschen die Gedanken mitgespielt haben. Aber ich glaube, dass so dieses Setting, dass man ja auch sehr vertrauensvoll und offen zusammenarbeitet und auch sehr offen in so einem Rahmen von dieser Ausbildung kommuniziert hat, dass das geholfen hat. Also ich erinnere mich nicht mehr im Detail, aber ich meine auch, dass wir das explizit natürlich thematisiert haben. Also die anderen TeilnehmerInnen wussten natürlich Bescheid. Und ich meine mich auch zu erinnern, dass ich da am Anfang das einmal so ein bisschen verbal ausgedrückt habe, dass ich gesagt habe, ja, das beschäftigt mich natürlich auch und du wahrscheinlich auch. Also insgesamt ging das sehr, sehr gut und ich glaube, einfach dadurch, dass es einfach so ein Kontext ist, wo es ja Gefühle und Zustand auch Teil ist, dass das thematisiert wird und man darüber spricht, wie geht es einem jetzt gerade, war das in meiner Erinnerung eigentlich da beim ersten Mal so ein bisschen Gewöhnung, sage ich mal, und dann war es ab dem zweiten Mal, hat sich das eigentlich sehr normal angefühlt. Ich glaube, an einigen Stellen war es dadurch vielleicht einfach noch persönlicher, also das ist ja irgendwie schon so, dass ich glaube, dass da einfach vielleicht einfach, wenn man über Konflikte spricht oder wenn ich dich gleichzeitig als anleitender Ausbilder und meinen Vater in dieser Doppelrolle sehe und dann höre, wie du irgendwie über Konflikte sprichst oder wie Menschen kommunizieren und sich verhalten, das ist natürlich, bringt eine zusätzliche Ebene rein, aber das fand ich damals eigentlich eher wertvoll, so in meiner Erinnerung, dass ich das Gefühl habe, es ist irgendwie eine schöne, ein schöner, sicherer Rahmen, in dem ich einfach die Möglichkeit habe, auf der einen Seite von dir was zu lernen, was einfach symbolisch auch einfach schön ist, dass ich etwas mitnehmen konnte, für das ich mich da auch einfach sehr interessiert habe und wo ich das Gefühl habe, ich kann was von dir und deiner Berufserfahrung lernen und komme gleichzeitig dir als Vater auch nochmal auf einer anderen Ebene näher. So. Also von daher insgesamt habe ich da überhaupt keine negative Erfahrung. Also ich kann mich wirklich nicht an eine einzige Situation erinnern von dieser Ausbildung, wo irgendwie das, dass du jetzt da mein Vater bist in dieser Doppelrolle, dass das irgendwie ein Problem wäre oder unangenehm wäre, habe ich nicht eine einzige negative Erinnerung dran.
Ja, ja. Also ich merke so, ähnlich wie du das sagst, dass es ganz schön war, so in die Arbeitswelt deines Vaters reinzugucken. Ich habe so gemerkt, das ist was sehr Archaisches. Also ich fand es unheimlich schön, dir als meinem Sohn zeigen zu können, guck mal hier, das ist so ein wichtiger Ausschnitt meiner Arbeit. Also ich hab da auch damals so gedacht, ja, das ist eben, ne, vor 200 Jahren waren 95% der Bevölkerung haben auf dem Land gelebt und natürlich waren die Kinder immer dabei, da wo die Eltern gearbeitet haben, eben auf der Scholle sozusagen als Landwirte oder Mägde oder Knechte, wie auch immer. Ne? Also das ist ja, das habe ich gemerkt, das fand ich schön. Ich habe das dir ja angeboten und hätte auch damit rechnen können, dass du sagst, ach nö, passt gerade nicht oder so, aber fand ich total schön, dass du also trotz diesem leichten Bibbern, was ich gut nachvollziehen kann, da auch eingestiegen bist, so.
Ja.
Und du hast ja erzählt, zwar in der Atmosphäre, wo wir auch sehr offen auch über Gefühle und Wahrnehmung auch in der Gruppe reden. Das ist ja nicht in jeder Mediationsausbildung so, aber bei uns ist es ja so, dass wir praktisch immer von Donnerstag bis Sonntag getagt haben, immer im Tagungshaus und immer Donnerstag eine Ankommensrunde hatten, wo jeder so sagt, wie geht's mir? Und dann eben Freitag, Samstag, Sonntag morgens immer die themenzentrierte Interaktion haben, also eine Metakommunikation. Wie geht's mir hier? Wie ist es mit der Gruppe, mit dem Wir? Wie ist es mit dem Thema? Gibt's was mich rauszieht? Und diese themenzentrierte Interaktion nach Hutkohn bietet natürlich auch viel Raum, auch für sowas, was du gerade beschrieben hast, so Mensch, wie ist das eigentlich hier als Sohn des Leiters sozusagen hier zu sitzen und umgekehrt von meiner Seite ja auch, ja. Ja, finde ich spannend. Und du bist ja dann nicht Mediator geworden, das war auch gar nicht meine Erwartung, also es war auch nie so, dass ich wirklich gedacht hätte, naja, da muss jetzt hier mein Unternehmen übernehmen oder irgendwie so, das ist ja eigentlich, habe ich glaube ich mal angesprochen, dass das auch denkbar wäre, aber ich finde es auch total gesund, wenn Kinder so ganz ihren eigenen Weg gehen. Trotzdem, auch wenn du nicht Mediator geworden bist, so eine spannende, so eine Frage für mich, gibt es da irgendwas an der Haltung, an den Methodiken, innere, äußere Haltung etc., was du irgendwie mitgenommen hast, wo du sagst, Mensch, ja, so in deinem Leben als jetzt Vater, der du ja auch bist, als Partner, als Mitarbeiter in IT-Unternehmen, Beratungsunternehmen, so gab es da was, wo du sagst, ach Mensch, ja, das erinnere ich von der Zeit, das habe ich mitgenommen, das nutze ich für mich.
Ich glaube, es ist einfach viel Bewusstsein und Routine in Gesprächen mit anderen Menschen, so, sage ich mal, reinzuhören, was eigentlich die Menschen bewegt. Also das ist sicherlich, überschneidet sich sicherlich auch mit meinem akademischen Hintergrund, dadurch, dass ich halt einen Bachelor und Master in Psychologie gemacht habe, aber es ist ja auch einfach letztendlich sehr nah beieinander. Aber das ist schon was, wo ich das Gefühl habe, dass ich einfach sehr früh, dafür, dass ich ja noch sehr jung war, irgendwie gerade im ersten, zweiten Semester des Studiums, wo man auch noch wenig Praxis hatte, ich habe das Gefühl, dass es mir früh Selbstbewusstsein gegeben hat, in Gespräche zu gehen, wo ich auch Respekt vor habe. Also ich würde sagen, das war so für jegliche, ich habe eigentlich schon immer bei so, wenn ich Praktika gemacht habe oder auch angefangen habe zu arbeiten, eigentlich immer das Gefühl gehabt, dass ich viel Sicherheit und Selbstbewusstsein habe, mit Menschen zu sprechen. Und auch in Situationen, wo ich vielleicht selber Sorge vorhabe, sei es, weil ich die Person noch nicht kenne oder Respekt vor der Person habe oder es vielleicht inhaltlich auch um was Schweres geht. Und ich habe das Gefühl, dass es halt einfach früh einfach dieses sich im Mediationskontext üben, in Rollenspiele begeben, über Konflikte sprechen und dabei im Kern versuchen, sich reinzuversetzen, wie es andere geht und Motive zu verstehen und Reibungen zu verstehen oder offen zu legen, dass das einfach so ein, ja, universales Kommunikationswerkzeug, kann man vielleicht sagen kann, mitgebracht hat, wo ich einmal viel Sicherheit rausgewonnen habe und wo ich auch einfach über meine bisherige Berufslaufbahn oder auch schon während des Studiums, wenn ich mich in Vereinen engagiert habe oder mit Leuten interagiert habe, einfach auch immer viel generell positives Feedback für bekommen habe, dass ich da, glaube ich, viel zu Gruppen oder zu Teams beitragen kann durch die Art und Weise, wie ich kommuniziere, anderen zuhöre, auf andere eingehe. Und wieder ist es schwierig, das jetzt alles kausal, was kommt aus der Ausbildung, was kommt aus dem Studium, was kommt einfach aus Lebenserfahrung oder dem Charakter, aber es ist, glaube ich, schon was, wo ich sehr dankbar bin, dass ich so diese Erfahrung gemacht habe und auch viele Überschneidungen sehe von dem, was wir da geübt und geübt haben, wo ich sage, okay, ich habe schon das Gefühl, dass mich das an vielen Stellen dann später weitergebracht hat.
Ja, ja, spannend. Ja, und du hast dann ja die Masterarbeit geschrieben, da hatten wir schon mal angedockt, da ging es ja ganz stark um dieses Thema Remote-Arbeiten. Es war ja interessanterweise eine Arbeit, bevor Corona war und bevor überhaupt Remote-Arbeiten so richtig groß Thema wurde, ne? Was hast du da für dich rausgefunden? Da ging es ja um offene und ehrliche Kommunikation und Vertrauen. Was hast du da aus dieser Masterarbeit in Psychologie, die du da zu diesem Thema geschrieben hast, für dich mitgenommen?
Genau, also das war während des Masterstudiengangs und zu dem Zeitpunkt war ich mir schon sicher, dass ich nicht mehr in den Forschungsbereich, sondern eher in den wirtschaftlichen Bereich gehen wollte und war damals, habe ich so ein bisschen in die Richtung so Organisationsberatung, Organisationsentwicklung geschaut. Also das war was mich damals während des Masters interessiert hat. Und mein Ziel war es halt, eine Masterarbeit zu schreiben, wo ich mich inhaltlich so im weitesten gehen mit einem organisationspsychologischen Thema beschäftigen kann. Und da bin ich dann über meinen Betreuer da eben an dieses Thema Vertrauen rangekommen, was ich einfach grundsätzlich ein sehr spannendes psychologisches Konstrukt finde, weil ich es einfach finde, dass es sehr, also Vertrauen ist ja einfach etwas ganz Wertvolles oder etwas ganz, ganz Komplexes, was aber auch super schwer zu greifen ist, ne? Also wie baut man Vertrauen auf? Dafür gibt es jetzt nicht irgendwie den einen richtigen Weg. Genau, und in dieser Arbeit selbst habe ich damals quasi eine Literaturanalyse gemacht. Also das war 2019, 2020, eben vor Corona, habe ich quasi im Wesentlichen ausgewertet, was es da in den vorherigen 5 bis 10 Jahren an empirischer Literatur dazu gab, welche Rolle Vertrauen für insbesondere remote organisierte Teams hat.
Und da war halt einfach damals schon vor Corona auch schon einiges an Literatur da, dass es halt letztendlich einer der zentralen Erfolgsfaktoren ist, der auch sehr viel höher gerankt hat als bestimmte andere Dinge. Also es gab bestimmte Studien, in denen das letztendlich wichtiger war als allein nur die, zum Beispiel, wie gut eine Führungskraft ist. Ne? Also natürlich gibt es auch Überlappungen, aber es war zum Teil besser als gemessene Führung, es war zum Teil wichtiger als die fachliche Kompetenz von Mitarbeitenden in Teams. Also im Wesentlichen gab es da verschiedene Studien zu und da hat sich halt einfach gezeigt, dass bei den vielen Dingen, die man ja theoretisch optimieren kann, also wenn man sagt, man hat ein Team, was remote zusammenarbeitet und was an irgendetwas zusammenarbeitet oder auf irgendetwas hinarbeitet, hat sich einfach gezeigt, dass Vertrauen als psychologisches Konstrukt einer der größten prädiktiven Faktoren war für eine erfolgreiche Zusammenarbeit.
Yeah,
und genau, damals war das halt vor allem auch noch in der IT, also damals waren so Remote-Teams für die Studien, haben sich häufig vor allem so auf IT-Bereich bezogen. Also ich glaube so ein bisschen, das ist auf eine Art kann man jetzt vielleicht sagen, okay, das ist jetzt nicht super fern, also es ist jetzt keine bahnbrechende Erkenntnis, dass das so ist, aber das ist ja auch manchmal einfach in der Psychologie so, dass bestimmte Zusammenhänge da einfach nochmal bewiesen werden oder einfach wirklich nachgewiesen, dass etwas wirklich so ist. Und für mich ist das halt einfach was ich, auch wenn es damals eine theoretische Arbeit war, ich genau halt einfach viel davon mitgenommen habe für mein späteres Berufsleben, wo ich jetzt sehr, sehr viel remote gearbeitet habe und wo ich immer das Gefühl habe, dass das auch einer der Gründe ist, warum ich versuche auch in einer remoten Zusammenarbeit einfach sicherzustellen, dass man mit den Leuten auch eine vertrauensvolle Zusammenarbeit gestaltet.
Ja. Da gucken wir vielleicht nochmal hin, was dir dazu nochmal konkret einfällt, ne, was man da tun kann. Wenn du nochmal zurückgehst zu diesem Thema Wortvertrauen, Begriffvertrauen, du hast gesagt, da gibt es ja offenbar in der Psychologie auch ganz verschiedene Konstrukte, Definitionen, was man darunter versteht. Und ich glaube, du hast jetzt nicht vorbereitend hier auf diesen Termin nochmal in deiner Doktorarbeit, in deiner Masterarbeit gewälzt, die auch schon lange her ist. Aber wenn du so aus dem Kopf sagst, was, wenn du so in Erinnerung an diese Arbeit versuchen sollst, so eine Art von Definitionsmerkmale von Vertrauen herauszufiltern, was fällt dir da ein? Also was sozusagen, wurde da eigentlich Vertrauen definiert?
Mhm. Ja, also du hast schon richtig gesagt, es ist 7, 8 Jahre her und ich hatte die bestimmt 5 Jahre nicht in der Hand, von daher ist es auf jeden Fall, würde ich jetzt sagen, eher eine Auslegung von Johann im Jahr 2026, wie er für sich Vertrauen definiert, als das, was wo wahrscheinlich unterschwellig das mitschwingt. Ich würde sagen, dass das auf jeden Fall, also die Sicherheit ist, glaube ich, Sicherheit und Autonomie waren, glaube ich, zwei Stichworte, die ich mich meine zu erinnern, dass sie damals auch kommen. Aber das eine ist sozusagen einfach ein Gefühl von Sicherheit, also dass es einfach stark mit dem Sicherheitskonstrukt zusammenhängt, dass man sagt, wenn man mit jemandem zusammenarbeitet, dass halt einfach ein Gefühl von Sicherheit entsteht. Also dass das da, wenn ich mit jemandem zusammenarbeite, dem ich vertraue, dass man keine Angst hat, also dass man quasi sich keine Sorgen machen muss, dass etwas Schlechtes passiert oder etwas, was man sich nicht wünscht, weil eben dieses Vertrauen da ist. Was ja einfach auch etwas, was sehr Menschliches ist und nachvollziehbar ist, dass es entsprechend wichtig ist, wenn man gut arbeiten will. Und das Zweite, was glaube ich für mich, was einfach für mich persönlich auch immer ein wichtiges Thema ist, weil es mir persönlich als Mensch sehr wichtig ist, ist so das Thema Autonomie, dass man das Gefühl hat, okay, gerade wenn man jetzt in einem Organisationskontext ist, wo ja meistens auch Hierarchien in irgendeiner Weise in Teams auch immer eine Rolle spielt, dass man natürlich Vertrauen zu einer Führungskraft oder auch eine Führungskraft zu einem Mitarbeitenden natürlich Vertrauen dazu führt, dass man autonom handeln kann und also dass einfach durch Vertrauen Autonomie ermöglicht wird und Autonomie natürlich dann wiederum für verschiedene Dinge sehr wichtig ist. Auf der einen Seite ist Autonomie wichtig dafür, dass ein Team effizient arbeiten kann, dass sozusagen dass Mitarbeitende selber Dinge umsetzen können und nicht jeder einzelne Arbeitsschritt immer von der Führungskraft abgesegnet wird. Das ist in den allermeisten Fällen reichlich ineffizient. Und genauso ist es natürlich auch für die Zufriedenheit von Mitarbeitenden. Das war auch was ich auf jeden Fall erinnere, dass das damals auch damals viel beleuchtet wurde. Dass natürlich auch die Frage ist, okay, wenn ich einen Menschen habe, der nicht, sage ich mal, 8 Stunden am Tag mit seinem Team zusammen irgendwo arbeitet, und man nicht so viel die Menschen sieht, dass natürlich Vertrauen, dass man aufeinander vertrauen kann, viel dazu beiträgt, dass man sich selber verwirklichen kann und weiß, okay, ich kann so agieren, wie ich es möchte und habe letztendlich eine höhere Zufriedenheit, weil ich weiß, dass ich die Freiheit habe und ich weiß, dass die anderen Personen im Team oder die Führungskraft im Team mir auch das Vertrauen entgegenbringt, dass ich richtige Entscheidungen treffe. So, ne? Also,
das klingt
weil jetzt weit so weg von der Definition, aber ich glaube, das sind so, um es einmal quasi zusammenzuführen. Also ich glaube, so Autonomie
und Sicherheit,
Sicherheit so als die, als die hauptunterliegenden Konstrukte.
Genau. Klingt für mich so wie zwei Richtungen eigentlich, in die man guckt. Also im Grunde Sicherheit bedeutet ja, ich bin sicher, dass der andere mir nicht schaden will. Also das, was von dem kommt, ist quasi in guter Weise vorhersehbar und eben ungefährlich, wahrscheinlich besonders natürlich, wenn es von der Führungskraft kommt und umgekehrt. Also ich vertraue ihm, dass er mir nicht schadet und er vertraut mir, dass ich einen sinnvollen Beitrag leisten kann, auch ohne, dass er mir alle 5 Minuten auf die Finger schaut sozusagen.
Ja,
also dieses Remote-Thema, ich bin ganz lange Zeit gar nicht sichtbar und trotzdem muss der andere darauf vertrauen, dass ich meinen Job tue. Ne? Ja. Also sagen, dass das wahrscheinlich so, kommt mir so vor wie so zwei Richtungen, ne? Über die wir da reden eigentlich.
Ja, genau, das kann gut sein.
Ja. Ja, spannend. Und jetzt hast du ja schon angedeutet, dass du bist dann ja direkt in der Corona-Zeit auf die Suche nach einem ersten Job gegangen. Und meine mich zu entsinnen aus einer Unterhaltung, dass du im Grunde in dem kompletten ersten Jahr dein Team, mit dem du gearbeitet hast, ein einziges Mal in 3D getroffen hast, ne? Glaube ich, so war das, glaube ich, ne?
Passt. Also die ersten zwei Wochen war ich noch im Büro. Also ich glaube, die ersten 7 oder 8 Tage. Also ich habe im Herbst 2020 quasi meinen Job gestartet. Ja. Das war im Oktober und das war im Frühjahr 2020 war ja quasi die erste Welle. Dann war es über den Sommer entspannt und im Winter war dann der erste, Winter 20 war der erste Lockdown-Winter.
Genau,
und das war eben wirklich genauso, wie du gesagt hast, dass ich da nach 7, 8 Tagen eigentlich wie ins Homeoffice verbannt wurden und dann wirklich bis irgendwann im Sommer, bis Juli, August, also ein Dreivierteljahr wirklich man sich nicht gesehen hat, ja.
Unfassbar. Also wenn es irgendein Beispiel dafür geben könnte, wie kann das gelingen, remote und online Vertrauen aufzubauen und zu halten, dann bist du vermutlich hast du da Premium-Erfahrung gemacht sozusagen. Also aufgrund des Lockdowns keine Chance offenbar, da irgendwie anders hinzukommen. Und was würdest du rückblickend sagen? Also was hat dazu geholfen, dass einerseits dein Arbeitgeber dir vertraut hat, dein Vorgesetzter dir vertraut hat, deine Teammitglieder dir vertraut haben und umgekehrt sozusagen du auch in sie vertrauen? Also was hast du da erlebt? Was war nützlich fürs Vertrauen?
Also was man dazu sagen muss, dass unser Unternehmen, in das ich damals reingekommen bin, in dieser Zeit zusätzlich auch enorm gewachsen ist. Also ich glaube, in diesen 9 Monaten, ich war, glaube ich, der 25. Mitarbeiter oder 22. oder so. Und ich glaube, in diesen 9 Monaten sind wir auf 50, 60, 70 Leute gewachsen. Also nicht nur, dass ich neu reingekommen bin, sondern in der Zeit sind quasi sich das Unternehmen verdoppelt oder verdreifacht. Das heißt, es sind unglaublich viele neue Leute dazugekommen. Und ich glaube, was ich rückblickend in dem Unternehmen als sehr zentral wahrgenommen habe, dass einfach sehr viel auf persönlichen Fit geheiert wurde, also dass letztendlich Leute eingestellt wurden, wo sehr stark darauf geachtet wurde, dass einfach die grundsätzliche Einstellung und die, von der Persönlichkeit, also ich glaube, dass an vielen Stellen Kandidaten und Kandidatinnen präferiert wurden, die einfach persönlich gut in die Gruppe reingepasst haben, wo man einfach das Vertrauen hatte, dass viel Eigeninitiative besteht und viel Motivation. Also wir waren ein sehr junges Team. Ich glaube, das hat auch geholfen, dass wir halt natürlich viele junge, auch viele BerufseinsteigerInnen waren, die halt einfach auch noch nicht so viel andere Arbeitserfahrungen hatten. Also für viele von uns war das nicht so eine große Einstellung. Ich glaube, das hat geholfen, ne? Das ist sozusagen, für wir alle da reingestartet sind. Genau, das heißt, einmal dieser ganze, wer wird eigentlich eingestellt, das ist eben natürlich in so einem Team, wo viel autonom gearbeitet wird und jeder alleine zu Hause sitzt, ist natürlich nochmal wichtiger, dass du die richtigen Leute findest. So, ne? Also ich glaube, das ist so das Erste, wenn du ein remotes Team hast, ist es umso wichtiger, dass du den Leuten vertrauen kannst, weil du sie natürlich nicht kontrollieren kannst. Ne? Es ist, wenn du einen Kandidaten oder eine Kandidatin hast, wo du dir nicht ganz sicher bist und sagst, okay, ich sehe die Person 40 Stunden die Woche im Büro, dann kann ich die Person einstellen und sagen, ich gucke, wie das die ersten 2, 3 Monate läuft. Remote ist da sehr viel schwieriger. Also ich glaube, das ist so dieser erste Part. Ich glaube, der zweite Part ist, dass es dass tatsächlich viel daran investiert wurde, auch Räume zu schaffen, wo es nicht um Arbeit geht. Also ich weiß, dass es damals auch viele Unternehmen versucht haben oder dass ich auch von anderen Leuten das gehört habe, dass es gar nicht so einfach ist, als Unternehmen das richtig hinzukriegen, aber letztendlich so, sag ich mal, virtuelle Kaffeeküchen hinzubekommen oder halt einfach so Räume zu schaffen, wo man einfach sagt, okay, wir spielen jetzt einfach virtuell irgendwie ein Spiel zusammen. Oder man stellt sich Termine ein, wo man wirklich einfach nicht über Arbeit inhaltlich spricht. Vielleicht trotzdem über Arbeit, aber das ist klar, der Zweck von dem von dem Termin ist wirklich einfach nur, um ein bisschen zu quatschen. Und das wurde zum Beispiel bei uns kulturell auch einfach sehr, sehr, es ist eine Kleinigkeit, aber ich glaube tatsächlich, dass das schon auch eine der einfach was Konkretes ist, was sehr gut funktioniert hat. Es war, bis wir 40, 50, 60 Leute waren, war es sehr üblich, dass wenn jemand neu gestartet ist, dass man der Person einfach 15 Minuten Coffee Call als Termin gescheduled hat, also eingestellt hat.
Also jeder einzelne Mitarbeiter sogar hat das für die Neuen gemacht, so.
Genau, natürlich nicht alle, ne? Also natürlich nicht immer alle, und das wurde natürlich auch weniger, je größer die Gruppe war, aber ich weiß, dass es immer wieder waren, dass es neue Leute gab, die gestartet sind in dieser Zeit, die gesagt haben, dass sie völlig überwältigt waren, dass sie gestartet sind und dachten, okay, ich sitze jetzt allein zu Hause, bekomme meinen Laptop geschickt und lerne jetzt die Leute kennen oder muss mit Leuten arbeiten, die ich gar nicht kenne, und die dann ganz überwältigt waren, dass innerhalb von den ersten 2 oder 3 Wochen 10, 15, 20 Leute ihnen allen eine Einladung geschickt haben, wo es einfach nur darum ging, sich kennenzulernen, und wo es nicht darum ging, wie arbeitet man zusammen, sondern halt einfach das gemacht hat. Und das wurde halt auch von den Führungskräften sehr stark gelebt. Also es war auch so, Führungskräfte haben uns auch dazu angehalten und gesagt, hey, stellt dir eine Viertelstunde ein, stellt dir eine halbe Stunde ein, sprecht einfach mit denen und lernt die kennen. Und da war halt einfach auch viel, war einfach klar, dass das Teil von der Kultur ist und dass es jetzt nicht irgendwie als unproduktiv oder sowas gewertet wurde, sondern ganz klar war, das ist halt einfach wichtig so, ne?
Ja, und, also ich muss geschehen, während du das erzählt hast, habe ich wirklich Gänsehaut bekommen. Also ich finde das auch, diese Vorstellung, ich komme da irgendwo neu rein und mich sozusagen erreichen, innerhalb der ersten 2 Wochen ständig Einladungen, lass uns doch mal 15 Minuten zusammen quatschen, finde ich toll. Also ja, das zeigt ja auch im Grunde genommen, wie wichtig das ist, was die Führung vorgibt, dass sie eben nicht sagt, das ist verschwendete Zeit, sich mal irgendwie so kennenzulernen. Sondern im Gegenteil, es führt dazu, dass ein Mensch dann wirklich sagt, oh, wie schön ist das eigentlich, hier zu sein? Ich bin gar nicht hier einsam in meine Ecke verbannt, sondern ich bin im Kontakt, ne? Und du sagst, Coffee,
Ich glaube, ich glaube, was da noch mit reinspielt, ist natürlich auch, das hat deswegen funktioniert, weil die Gruppe natürlich wieder relativ homogen war. Also ich glaube tatsächlich, dass das schwieriger wird, je unterschiedlich die Leute sind. Ja. Also das ist so ein bisschen wieder was, womit es steht und fällt, weil es ist natürlich, ich kann mir auch viele Setups vorstellen, wo man sehr unterschiedliche Leute hat oder auch einfach, wo man vielleicht sagt, dass das einfach auch dann mehr Konstellationen gibt, wo Leute sagen, boah, ich muss jetzt nicht gezwungen 15 Minuten miteinander quatschen. Das fällt ja auch nicht jedem einfach zu sagen, ich treffe mich jetzt mit einer Person, die ich noch nie gesehen habe und muss jetzt eine Viertelstunde mit der Smalltalken, weil auf eine Art ist es ja auch das. Und ich glaube, da hat auch wieder eine Rolle gespielt, dass viel junge Leute eingestellt wurden, wo halt auch drauf geschaut wurde, dass das Leute sind, die ein bisschen eher auf der extrovertierten Seite sind, eher bereit sind, sozusagen auch in Kontakt und Gespräch zu gehen, Initiative zu übernehmen. Also ich glaube, das bedingt sich wieder. Deswegen habe ich das auch am Anfang gesagt. Ah, also ich glaube, das war auch ein Grund, warum das funktioniert. Ich glaube nicht, dass man das pauschal auf jede Organisation oder auf jedes Team so anwenden kann. Ja. Aber bei uns hat es einfach enorm gut funktioniert. So, ne?
Das ist ja tatsächlich auch gut erforscht, dass wir Menschen eigentlich, je ähnlicher wir jemanden finden, desto mehr Vertrauen habe ich. Also ich erinnere mich daran, dass ich mal einen ganz kleinen Unfall gebaut habe, jemanden hinten drauf gerauscht bin an der roten Ampel, weil ich einfach kurz abgelenkt war. Und als wir dann zusammenstanden und irgendwie unsere Karten da und so weiter aus unserem Portemonnaie packten, stellten wir beide fest, dass wir beide Mitglied im wie heißt es mal, dieser Bergsteigerverbund?
DRV,
wir waren beide Mitglied im Deutschen Alpha. Das war ab da ein völlig anderes Gespräch, ja? Das war ab da total entspannt. Und obwohl der DRV hatte, glaube ich, 1 Million Mitglieder, ne? Das ist noch nicht so eine eingeschworene Gemeinschaft, aber gemeinsames Interesse und zack, schon ist man sich näher, ne? Und das heißt, du hast gesagt, extrovertiert war wichtig, dass man überhaupt Lust hätte, mit Leuten was umzugehen, also Ähnlichkeit. Jetzt könnte man natürlich auch kritisch sagen, naja, eigentlich möchte man von einem Team ja, dass es möglichst vielfältig ist, dass man sagt, Teams sind ja also umso leistungsfähiger, je mehr Unterschiedlichkeit auch drin ist. Also wie hat sich das irgendwie ausgewirkt, diese Monokultur sozusagen, negativ oder war es für euch wirklich nur positiv?
Ich glaube schon, dass das primär positiv war, weil es halt, also extrovertiert ist vielleicht auch das falsche Wort. Es ist vielleicht eher, dass man einfach Leute gesucht hat, die eine sehr hohe Eigenmotivation haben. Ich glaube, Eigenmotivation und Initiative ist wahrscheinlich der bessere Begriff. Ich glaube, das ist was damals sehr stark sehr viele ausgemacht hat. Und ich glaube, dass das eher, und gleichzeitig waren die natürlich Leute natürlich fachlich mit ganz unterschiedlichen Hintergründen so. Ne? Ja. Also fachlich waren die Teams natürlich trotzdem enorm divers und ich glaube auch in den Arbeitsweisen, wie Menschen gearbeitet haben, war da auch auf jeden Fall hinreichend Diversität vorhanden. Aber ich glaube schon, dass ein Grund war, warum wir als Organisation damals gut funktioniert haben, ist halt einfach, dass Motivation und Interesse sehr, sehr überdurchschnittlich war. Und das natürlich einfach generell bei einem jungen Unternehmen ein wichtiger Faktor ist, wenn man sagt, dass es irgendwie vieles noch nicht durchstrukturiert ist und viele Freiheiten bestehen. Man braucht natürlich Leute, die auch Lust darauf haben und darin auch aufgehen und die das auch als Chance sehen. Und ja. Genau, und ich glaube, in diesem Vertrauensbereich hat das dann halt einfach auch geholfen, dass es einfach Leute waren, die häufig das mitgebracht haben und gleichzeitig auch eine gewisse Anschlussfähigkeit hatten. So.
Also ich fantasiere jetzt so ein bisschen, weiß nicht, ob das auch deine Denke ist, naja, wenn ich weiß, dass der andere sich auch engagiert und für die Sache brennt, dann vertraue ich darauf, dass ich mir nicht allein den Arsch aufreiße und ich nicht ausgenutzt werde, so ungefähr.
Total. Ja, ich glaube, das ist total zutreffend. Also auch das so, was mein Gefühl ist, so dass man, wenn man halt auch sieht, dass andere Leute sich reinhängen und andere Leute Initiative zeigen, ist das natürlich auch so ein bisschen was Ansteckendes hat oder so eine Kultur sich im besten Fall natürlich auch so halten kann. Wenn man merkt, dass das die allermeisten so machen, dann ist das natürlich auch ein Vorbildcharakter. Und ne, wieder, es war natürlich eine, also das möchte ich immer wieder sagen, ich glaube, es war halt keine normales Unternehmen, es ist einfach ein junges Unternehmen in der Frühphase mit vielen jungen Mitarbeitenden, was natürlich nicht immer überall zu generalisieren ist oder wo es natürlich auch viele Organisationskontexte gibt, wo man andere Setups hat, aber da hat das halt einfach sehr, sehr gut ineinander gegriffen und so funktioniert. Ja.
Okay, also ich erinnere jetzt zwei Faktoren. Das eine waren diese wunderbaren Coffee Calls, das heißt, man hat sich mit einer Tasse Kaffee wirklich verabredet und jeder seine Tasse und hat dabei geschnackt, Kaffee, ne? Ja. Zweitens Recruiting auf eine Art und Weise, dass eben wirklich Menschen gesucht wurden, die wirklich Bock haben, sich zu engagieren. Drittens, alle junge Leute, natürlich Generationenthemen sozusagen, waren da hat man natürlich leichter, sich zu treffen bei den Leuten über die Themen, die einen interessieren, was einen gerade bewegt. Gibt's noch was? Also gibt's noch irgendwas? Auch ich denke auch daran, ich mache ja tatsächlich sehr gerne Online-Mediation. Ich weiß seit Corona, davor war ich total skeptisch, habe gedacht, Online-Mediation ist ja kompletter Quatsch, habe ich bis 2020 gedacht und war dann super überrascht, wie gut das geht. Und ich würde aus meiner heutigen Sicht sagen, es geht gleich gut, hat beides Vor- und Nachteile, 3D und sozusagen online hat Vor- und Nachteile, unterm Strich beides gleich gut. Und ich glaube auch und bin auch überzeugt, man muss aber auch schon einiges praktisch tun, damit so ein Online-Austausch auch gut funktioniert. Das würde mich mal interessieren, abgesehen von diesen großen Themen, gutes Onboarding mit Coffee Calls, Recruiting, junge Leute, gibt es doch so kleinere, größere Dinge, von denen du weißt, ja, und das sollte eben auch gegeben sein, damit das funktioniert online, damit das Vertrauen und die Verbindung funktioniert.
Ich glaube, mir fallen noch zwei Dinge ein. Das eine ist generell so, wie viel Autonomie den einzelnen Mitarbeitenden gegeben wird in ihrer täglichen Arbeit. Und das zweite geht in die Richtung von, was für Team-Calls oder was für Team-Veranstaltungen macht man und wie experimentiert man damit. Ich glaube, das sind so die beiden Sachen. Das erste zu dem, wie man arbeitet, ich glaube halt, dass das remote Arbeit nur dann funktioniert oder gut funktioniert, wenn man auf hinreichend Autonomie für die einzelnen Personen hat, weil es halt einfach nicht geeignet ist für ein Setup, wo man die ganze Zeit immer wieder Schleifen macht und immer wieder der eine den anderen fragen muss. Das ist halt einfach online viel, viel anstrengender, wenn ich weiß, ich arbeite an einer Aufgabe, wo ich bei jedem einzelnen Schritt meine Führungskraft oder wen anders fragen muss. Das ist in meiner Erfahrung zumindest viel ermüdender, jedes Mal jemanden neu anzurufen, als wenn ich in einem Büro bin, wo ich sage, wo es vielleicht auch nicht Spaß macht oder wo es auch nicht schön ist, so eingeschränkt zu sein, aber wo man vielleicht zumindest jemanden neben sich sitzen hat, wo man einmal sich zu jemandem rüberlehnt, viel, viel einfacher ist, als einen neuen Call aufzusetzen oder wen anzuschreiben. So, ne?
Das heißt, wenn du so redest, klingt das für mich wie ausreichend Verantwortung heißt, sowas wie Vorgesetzter sagt, das ist deine Aufgabe, wir sehen uns in ein oder zwei Wochen wieder. Bis dahin, mach dein Ding, so ungefähr.
So ungefähr, genau. Das ist auch was nach meiner, so, das auch was, wie wir damals gearbeitet haben oder wo jetzt auch bei meinem Arbeitgeber, wo ich inzwischen bin, ich das Gefühl habe, dass das halt einfach die Führungskraft aushalten muss und gut unterstützen muss, dass man halt sagt, dass man Arbeit, ich glaube, das sind zwei Schritte. Das erste ist natürlich, dass Arbeit natürlich von der Führungskraft oder von der Person, die es vorgibt, gut vorstrukturiert sein muss, weil damit die Person, die die Aufgabe ausführen muss, Klarheit darüber hat, worum es eigentlich geht.
Ja, also fünftens gut vorstrukturiert, Genau.
Also dass das entsprechend gegeben ist. Und dann natürlich aber auch loslassen zu können und einfach darauf zu vertrauen, dass die Person sich selber meldet. Also ich glaube, das ist dann wieder wirklich Vertrauen in seinem Kern, dass man als Führungskraft nicht das Gefühl hat, ich muss jetzt jeden Morgen und jeden Abend einmal fragen, hey, was ist denn der Stand? Sondern, dass man sagt, okay, ich habe Vertrauen darin, dass diese Person sich meldet, wenn sie Probleme hat oder Unterstützung braucht. So, ne? Und das ist, glaube ich, wirklich dann kann das Vertrauen, so dieses Vertrauen und Autonomie gewähren, damit sowas dann auch funktioniert.
Also Vertrauen der Führungskraft und umgekehrt aber auch dieses Gefühl der Sicherheit des Mitarbeiters, ich kann mir auch was zutrauen und ich darf einfach mal ein paar Tage lang auch mal losarbeiten, muss mir nicht, also es ist nichts für Menschen, die so eine kontinuierliche Rückversicherung brauchen, sozusagen, ne?
Ja, das glaube ich auch. Also ich glaube, das ist sicherlich, das ist gerade, wenn man noch nicht, also das ist sicherlich schwieriger, wenn man mehr Rückversicherung braucht. Ne? Also man braucht eine gewisse Selbstbewusstsein oder muss sich das über die Zeit erarbeiten, dass in dem Moment, wenn man alleine zu Hause sitzt und dann vielleicht seine Führungskraft nur ein oder zweimal am Tag sieht und dann vielleicht ein, zweimal schreibt, man bekommt natürlich weniger implizites Feedback. Ne? Man kann die Person weniger häufig raufschauen lassen. Also klar, das muss man, das in einer gewissen Weise muss das vielleicht auch eine Person mitbringen, dass sie das aushalten kann. Aber man braucht auch wieder Vertrauen in die andere Richtung. Gleichzeitig, das war was, wie es mir immer so ging, dass ich das Gefühl hatte, ich brauche das Vertrauen von der Führungskraft, dass sie mir eine gewisse Freiheit lässt und eine Zuversicht, dass ich diese Aufgabe gut lösen kann. Aber dass ich auch darauf vertrauen kann, wenn ich ein Problem habe, dass ich auch weiß, dass ich mich dann melden kann und das okay ist. Also das ist so ein bisschen das, was ich häufig erlebt habe, dass gerade Leute, die noch neu waren, dass sie sich häufig geziert haben, dann wem zu schreiben und zu sagen, hey, ich habe ein Problem, weil sich das größer anfühlt, Slack oder in Teams jemandem zu schreiben, hey, ich habe jetzt ein Problem, wir müssen mal telefonieren, das fühlt sich
relativ größer. Schwarz auf weiß dokumentiert sozusagen dann, ne?
Genau, das ist eine viel größere Hürde, als wenn man zu viert nebeneinander auf einem Schreibtischblock sitzt und sich mal kurz zwischen dem Bildschirm durchhängt und sagt, kannst du einmal kurz rumkommen und einmal auf den Bildschirm gucken? So, ne? Und ich glaube, das ist so ein bisschen einfach noch, da muss man sich dran gewöhnen.
Und es gibt ja auch heute noch wieder ganz andere Mittel. Ich habe von dir ja gehört, als du mal neulich mal auch eine komplett neue Rolle und Aufgabe genommen hast, dass du quasi ChatGPT warst, glaube ich, offen hattest während deiner ersten Calls und während die Besprechung lief, ständig reingetippt hast. Was heißt das eigentlich? Was bedeutet das eigentlich? Also man hat ja heute sogar durch AI einfach unglaubliche Möglichkeiten, auch sich aufzuschlauen, ohne dass man da sozusagen online damit auffällt. Das ist ja eigentlich auch wieder irre, ne?
Ja, glaube ich auch. Also ich glaube, das kann sicherlich dabei helfen bei diesem Unsicherheitsfaktor, wenn man wenn man reinstartet. Ne? Das bringt dann wieder seine eigenen Herausforderungen mit sich, wie man dann mit AI arbeitet und dass man sich damit nicht verhebt. Aber ich glaube, das kann auf jeden Fall helfen, diese Unsicherheitsphase bei einem Start in der Remote Aufgabe zu unterstützen, wo man halt einfach sagt, hey, wie funktionieren Dinge, was ist das eigentlich, das ist heutzutage sehr viel, da ist man weniger abhängig davon, dass ein Team Dinge einem erklärt und ich glaube, dass man noch einfacher und noch schneller halt individuelle Hilfe darüber sich holen kann, um Dinge zu verstehen, was halt eine Rolle spielt bei dem, was wir besprochen haben, ne? wie man schnell Selbstbewusstsein aufbaut und Dinge versteht.
Ja. Okay, das heißt, du hast gerade eben gesagt, du hast noch zwei Dinge. Das eine war sozusagen, dir wird auch was zugetraut. Ne? Ich glaube, da war noch ein zweites, woran du gedacht hast, glaube ich.
Ich glaube, das zweite war mit dem, wie man mit den Teamstrukturen umgeht, wie man mit Team beziehungsweise mit der Meetingstruktur umgeht. Also was für Formate schaffe ich eigentlich, um sicherzustellen, dass das Team auf der gleichen Wellenlänge ist und sozusagen auf dem gleichen Stand ist. So, ne? Ich glaube, das ist in meiner Erfahrung halt nicht immer trivial. Das kommt immer sehr stark aufs Team und auf den Kontext drauf an. Ob man jetzt sagt, man hat einmal in der Woche einen großen Call oder man macht jeden Morgen irgendwie ein Stand-up, wie es ja irgendwie häufig in der IT häufig der Fall ist. Also da habe ich die Erfahrung gemacht, dass es sich lohnt oder dass es gut funktioniert, wenn Führungskräfte eine relativ agile Arbeitsweise an den Tag legen und sagen, okay, wir haben hier ein remotes Team, was zusammenarbeitet, wir arbeiten jetzt, ne, wir haben vielleicht neue Leute dabei oder wir starten in ein neues Projekt und wir müssen jetzt einen Arbeitsmodus finden, der gut funktioniert. Und das ist nicht einfach, weil die Leute kennen sich noch nicht alle, wir arbeiten vielleicht an etwas Neuem oder wir arbeiten an unterschiedlichen Dingen immer wieder. Und dass es da einfach helfen kann, mit einer gewissen Struktur zu starten und das auch explizit zu kommunizieren, wann welche Online-Meetings gehalten werden und was der Zweck von welchem Meeting ist, aber eben auch Bereitschaft zu haben, das zu hinterfragen, wenn das nicht funktioniert oder fast schon zu erwarten, dass man es nicht auf den ersten, nicht direkt im ersten Schritt richtig hinbekommt, weil halt einfach in dem Moment, wo viel Bewegung drin ist, wo man im agilen Arbeitsumfeld ist, das letztendlich auch erfordert, dass man das auch in dieser Art und Weise, wie strukturiere ich ein Team, wie sorge ich für Wissenaustausch, dass man das halt einfach auch regelmäßig hinterfragen muss und nicht sagt, wir haben jeden Montag eine Stunde ein Meeting und dann am Donnerstag sehen wir uns nochmal eine halbe Stunde und das haben wir einmal so festgelegt und deswegen müssen wir das jetzt so 2 Jahre so durchziehen, weil die Führungskraft gesagt hat, so machen wir das, dass da einfach Bereitschaft besteht, Sachen auszuprobieren und auch sich einzugestehen oder Sachen wieder zu ändern, wenn man merkt, Dinge funktionieren nicht.
Mach mal ein Beispiel, wie hat sich da so eine Meeting-Kultur verändert durch Feedback von unten? Also du sagst agil, verstehe ich, so dass man auf die Mitarbeiter horcht, Mitarbeiterinnen, was passt für euch? Also was hast du für ein Beispiel, was sich durch Mitarbeiter-Feedback mal in Meetings verändert hat?
Also zum Beispiel was ich jetzt in meiner aktuellen Rolle habe, wo ich in einer IT-Beratung arbeite, wo ich mit Entwicklern zusammenarbeite und Kunden, wo es zum Beispiel darum geht, wie oft sprechen wir mit dem Kunden und in welchen Formaten. Ne? Also wo man sagt, es gibt bestimmte Meetings, wo man einfach Updates gibt, wo man sagt, okay, man könnte natürlich auch schreiben, was wir jetzt geschafft haben, aber man hat einmal in der Woche ein halbstündiges Meeting, wo man darüber spricht, was zuletzt geschafft wurde. Und das hat zum Beispiel bei uns im Team am Anfang sehr gut funktioniert. Wir waren am Anfang 5 oder 6 Leute im Team. Das war 5 oder 6 Leute von uns mit 2 oder 3 Leuten vom Kunden. Und das war so ein runder virtueller Tisch mit 8, 9 Leuten. Und das hat sehr gut funktioniert. Das hat dann aber ein halbes Jahr später, als wir irgendwie 5 Leute mehr waren und die Arbeit mehr verteilt war auf verschiedene Arbeitsbereiche, überhaupt nicht mehr gut funktioniert, weil es auf einmal nicht mehr für alle gleich relevant war, weil halt einfach an unterschiedlichen Themen gearbeitet wurde und wo dann einfach das Feedback gegeben wurde, okay, in diesen Terminen verschwenden wir im Prinzip unsere Zeit so, ne? Wo wir dann gesagt haben, okay, wir teilen das auf, einen Teil davon machen wir schriftlich, über schriftliche Updates und einen Teil davon machen wir dann in Calls in kleineren Runden so, ne? Also das ist vielleicht das ist jetzt ein Beispiel, was mir spontan einfällt und ich glaube, dass im Kern ist es halt wirklich, was ich, glaube ich, empfehlen würde oder was für mich immer gut funktioniert hat, dass man sich überlegt, welche Meetings macht man mit welchem Zweck. Man macht das explizit, man lässt das alle im Team wissen, was die Erwartungshaltung von welchem Termin ist. Und man plant aber auch regelmäßige Zeitpunkte ein, wo man das sich anschaut, ob das funktioniert. Sei es über schriftliches Feedback, sei es über, man nutzt einen der Termine, um mit den Leuten darüber zu reden und hat dann aber auch die Offenheit, das eben wieder anzupassen. Und das ist das, was ich mit der Agilität meinte, dass man quasi regelmäßig hinterfragt, ob das funktioniert, wie es das tut. Weil in meiner Erfahrung, dass gerade in einem remoten Setup einfach nicht einfach ist, sowas direkt richtig hinzukriegen und man das einfach konstant hinterfragen und überarbeiten muss.
Wahrscheinlich nicht einfach gleich richtig hinzukriegen. Und wenn man sich ständig treffen würde, würde man mal irgendwie plötzlich an der Kaffeemaschine zufällig mal sich darüber ausmehren, dass irgendein Meeting ja wohl wieder völlig unnötig ist. Und dieses zufällig nebenher fällt halt bei Remote meistenfalls weg. Und deswegen das, was du sagst, dieses ganz bewusst, das auf der Agenda haben, regelmäßig wird hinterfragt, ist das noch das richtige Format? Ja, finde ich einen guten Tipp. Ja, kann ich gut nachvollziehen.
Einmal als Gruppe, aber auch unter Einzelpersonen. Also ich glaube, das ist tatsächlich was ich jetzt auch in meiner aktuellen Projektarbeit wahrnehme, dass ich relativ viel Zeit investiere, um mit Leuten, die in meinem Team sind, eins zu eins zu sprechen und auch in regelmäßigen Abständen einfach zu sprechen, hey, wie geht's dir, wie läuft's? Wo ich auch teilweise, als ich in meinem jetzigen Job bin, ich erst seit einem Jahr, wo ich am Anfang auch das Feedback bekommen habe, dass das eher unüblich ist, dass ich so viel Zeit investiere, um mit jedem aus dem Team einzeln one-to-one zu sprechen, wie es ihnen geht. Und wo ich für mich gesagt habe, ja, kann ich verstehen, aber ich habe halt auch die Erfahrung gemacht, dass wenn man das nicht macht, dass es viele Leute gibt, wo man einfach dann nicht mitbekommt, wie es ihnen geht. Ja, weil viele Leute dann sich auch nicht aufdrängen wollen oder auch es ihnen schwierig fällt, von sich aus Feedback zu geben. Und aus meiner Sicht ist das einfach auch was, wo genau aus dem Grund, den du gerade gesagt hast, es fehlt ganz, ganz viel Kommunikation oder Feedback, die man sonst bekommen würde, wie es Leuten geht. Ja. Wenn man remote arbeitet, man sieht sich viel, viel weniger und eigentlich immer auf einen Arbeitskontext, auf was Inhaltliches Bezogenes. Und ich glaube, da Räume zu schaffen, entweder als Team, dass das Team darüber reden kann, wie es ihnen geht, oder eben auch zu zweit, dass man als Führungskraft mit jemandem aus dem Team redet, das ist aus meiner Sicht ein relativ großer Schlüssel, um überhaupt erstmal mitzubekommen, was funktioniert oder auch nicht.
Ich merke, dass ich bei solchen Sachen auch so einen inneren Player habe, der sich fragt, oh, falle ich den jetzt lästig sozusagen, den Einzelnen, wenn ich die einmal wöchentlich sozusagen, gibt es den Player bei dir auch, der sich fragt, Mensch, bin ich vielleicht aufdringlich oder ist der gar nicht so?
Ich handhabe es wieder genauso, wie ich eben gesagt habe. Ich handhabe das so, dass ich diese Termine einstelle und die Leute aber dann auch nach dem ersten und zweiten Mal, also ich sage beim ersten Mal, wenn ich solche Gespräche anfange mit dem neuen im Team, sage ich das direkt schon, das, was meine Intention ist. Ich sage, ich möchte mitbekommen, wie es dir geht, ob es gut funktioniert. Ich kriege das sonst häufig nicht mit, weil wir uns nicht jeden Tag sehen. Ich möchte das machen, damit es dir auch weiterhilft. Aber wenn es dir zu viel ist, können wir es auch gegebenenfalls ein bisschen, also ich lasse ein bisschen Freiraum und habe das tatsächlich auch unterschiedlich gehandhabt. Also ich habe das, ich hatte KollegInnen, die gesagt haben, ich brauche das nicht wöchentlich. Und dann hatte ich ein paar Leute, mit denen ich das einfach alle 2 oder 3 Wochen gemacht habe, weil ihr Feedback war, das ist mir zu viel, das einmal die Woche zu haben. Und ich gesagt habe, okay, es ist für mich nicht so der, also für mich ist es nicht so wichtig, ob es jetzt einmal die Woche oder jede zweite oder jede dritte Woche ist. Genau, aber ansonsten würde ich sagen, befolge ich da tatsächlich, ohne dass das jetzt geplant war, aber rückblickend das, was ich eben gesagt habe, so explizit machen, was die Erwartungshaltung ist und eine Offenheit und Agilität an den Tag legen, dass man sagt, okay, lass es uns ausprobieren und wenn es nicht funktioniert, passen wir es ein bisschen an. Also ich glaube, das ist wieder das, was wie ich das in der Praxis
anwende. Ja, mir kommt das so vor, dass du wirklich gerade, weil du mitten in Corona in deinen Job, in den ersten Job neu reingekommen bist, wirklich zu einer ganz neuen Generation gehört, die da unglaublich viel da in diese Richtung arbeitet und arbeiten jetzt nicht mehr muss. Aber das ist ja auch jetzt für dich normal. Ich glaube, dein Unternehmen sitzt in Köln und deiner wichtigsten Auftraggeber sitzt in Dänemark und so. Ja. Und es ist einfach komplett normal. Ich erinnere auch deinen ersten Arbeitgeber, der dann gesagt hat, auch mir egal, wo ihr weltweit lebt, solange ihr gutes Internet habt. Und dann bist du halt dann irgendwann mal auf die Kanaren, glaube ich, seid ihr mal.
Ja, wir waren einen Winter in Spanien, und dann habe ich
Für 4 Monate komplett in Spanien. Und mir kommt das so vor, als wenn ihr vielleicht ganz urwüchsig was entwickelt habt, wo es auch nochmal spannend wäre, nochmal von außen zu beforschen. Also was macht ihr da eigentlich alles richtig? Ne? Also das ist ja immer ein Unterschied auch, wie man sich und ob man sich gut reinfindet und auch nochmal kognitiv. Aber jedenfalls, ich habe jede Menge gute Anregungen mitgenommen. Ich habe ja auch nicht selten mit Teams zu tun in meinen Mediationen, wo auch dieses Online-Arbeiten ein fettes Thema ist und wo auch dieses Thema, dass ganz viele Leute remote arbeiten wollen, aber der Arbeitgeber das nicht so gerne hat. Das ist in meinen Mediationen wirklich seit Corona regelmäßig ein Thema und da bin ich jetzt wirklich durch deine Anregung nochmal weiter aufgeschlaut worden, was man vielleicht auch da noch an Anregungen mitgeben kann, solchen Teams, worauf man noch gucken kann. Vielen, vielen Dank. Gerne. Ich finde das wunderbar, von meinem Sohn zu lernen. Dankeschön und für deine Zeit. Und ja, ich wünsche dir weiter dabei viel Erfolg und viel Spaß bei dem, was du machst. Und wir sehen uns dann demnächst in 3D mal wieder.
Danke fürs Gespräch. Ich fand es eine schöne Runde. Also ich war vorher, bevor wir jetzt angefangen haben, hatte ich so ein bisschen, wir haben ja auch kurz vorher gesprochen, war ich so, dass ich gesagt habe, okay, mal gucken, wie finden wir eigentlich, wie schlagen wir die Brücke von einer Mediationsausbildung, dem Thema Mediation hin zu dem, was ich jetzt beruflich mache, was im Kern keine Mediation ist und wo ich auch nicht Mediation aktiv anwende, aber wo sich vielleicht bestimmte Erkenntnisse oder Denkweisen einfach widerspiegeln rund um das Thema, wie kommuniziere ich mit Menschen oder wie gehe ich auf Menschen ein, was für mich so der Kern von Mediation ist oder was ich für mich am meisten aus dieser Ausbildung auch mitgenommen habe. Und ich fand es auch schön. Ich habe auch so ein paar Sachen nochmal in dem Moment, wo ich drüber gesprochen oder nachgedacht habe oder so auch nochmal ein paar Sachen nochmal anders realisiert. Also war für mich auch schön und erkenntnisreich, da so einmal so sich auf die Reise zu begeben zusammen.
Danke, Johann. Ciao, ciao. Tschüss, mach's gut.
Tschüss.
Das war Mediation Mindset. Konflikte nachhaltig klären. Jetzt abonnieren. Überall, wo es Podcasts gibt und auf YouTube.